Neues vom Bala Bala Balkan. Balava und Polemik mit dem Schwerpunkt Südosteuropa. Mit Krsto Lazarević und Daniel Majić.
Hallo zu unserer neuen Episode von Neues vom Bala Bala Balkan. Heute machen wir das ein bisschen anders als sonst, denn heute geht es um den Genozid von Srebrenica. Deswegen gibt es heute auch kein Palaver und kein Newsflash. Unsere Folge heute kreist vor allem um zwei Interviews mit Überlebenden. Selma Jahic, die damals noch ein kleines Mädchen war, und mit Emir Suljagic, der damals ein junger, erwachsener Mann war, der überlebt hat. Und mit den beiden haben wir vor allem gesprochen.
Ja, Chris, du sagst es schon. Das wird eine Sendung, die deutlich ernsthafter wird als sonst. Heute gibt es kein Palaver, es gibt keinen Newsflash. Wir haben auch die Beschimpfung am Anfang verzichtet, weil wir, wie du schon richtig gesagt hast, über den Völkermord von Srebrenica reden wollen. Da wäre es aus unserer Sicht etwas unangemessen gewesen, vorne die übliche Beschimpfung zu haben und einen sonst bei uns so üblich lustig-sarkastischen Ton anzuschlagen. Das wollen wir heute vermeiden. Du hast auch gesagt, und das ist ganz richtig, bei uns kommen Überlebende heute zu Wort. Selma Jahic, die war ein kleines Kind, als sie mitbekommen hat, was in Srebrenica passiert. Sie war 4, als der Krieg in Srebrenica 1992 begann. Und als dann das große Massaker von Srebrenica, muss man ja dann fast sagen, begann, war sie 7. Sie ist eine Srebrenica Überlebende. Und das gilt auch für unseren zweiten Interviewpartner, Emir Suljagic. Und der war damals etwas älter und hat überlebt, weil er bei der UNO beschäftigt war, über deren Rolle wir dann leider auch noch sprechen müssen. Heute ist Emir Suljagic der Leiter des Memorial Centers in Potocari, also des Srebrenica Memorial Centers. Und ihr werdet merken, wir reden mit zwei Überlebenden. Mit Emir haben wir allerdings vor allen Dingen sozusagen über die Rezeption der Geschehnisse von damals und die Deutung geredet. Also bei ihm haben wir sozusagen die Expertise eingeholt. Und Selma ist eine Überlebende. Und dieses Interview mit Selma, sagen wir gleich vorab, werden wir noch in Gänze veröffentlichen, nachdem diese Episode draußen ist, damit ihr euch die ganze Geschichte anhören könnt.
Und bevor wir hören, was die beiden zu sagen haben, müssen wir, glaube ich, erstmal kurz erzählen, was passiert ist und wie es zu dem Massakern vor 25 Jahren in Srebrenica kam. Da müssen wir, glaube ich, erstmal anfangen mit dem April 1992 und dem Beginn des Bosnienkrieges. Und einer Situation, in der bosnisch-serbische Truppen und auch serbische Paramilitärs und andere schlimmste Kriegsverbrechen im Bosnienkrieg begangen haben und aber auch einen Großteil des Drina-Deltas, in der Nähe Srebrenica auch liegt, erobert hatten und es nur noch wenige Schutzzonen gab, in dem die bosniakische Bevölkerung leben konnte, wenn man es Leben nennen möchte.
Wenn ich kurz unterbrechen darf, da gibt's schon, du hast jetzt den Begriff Schutzzonen verwendet, und wenn wir von 1992 reden, ist es ja so, dass es diese Schutzzonen von dieser berühmten aus dem Bosnienkrieg, von denen viele Leute schon gehört haben dürften, noch gar nicht gab.
Genau. Und was es, glaube ich, noch wichtig ist zu erwähnen, einfach, wie es zu dieser Situation kommen konnte, dass man sich vor Augen führen muss, dass die Menschen, die am Ende in Srebrenica gelandet sind, oft Menschen waren, die davor 3,5 Jahre lang schon auf der Flucht waren, beziehungsweise aus anderen Orten vertrieben wurden, beziehungsweise von Ort zu Ort gewandert sind, um irgendeinen Ort zu finden, in dem sie vielleicht nicht von anderen Truppen ermordet oder in Lager gesteckt werden.
Wir müssen jetzt mal, glaube ich, für viele Leute, die unseren Podcast noch nicht gehört haben und die möglicherweise auch gar nicht geboren waren, als das Ganze sich abgespielt hat, nochmal die Lage erörtern. Wir beginnen im Jahr 1992. Natürlich gibt es schon eine Vorgeschichte, den Zerfall Jugoslawiens, aber im Frühjahr 1992 erreicht der Krieg endgültig Bosnien und da speziell eine Region, die wir hier Ostbosnien nennen, oder wie hast du es gesagt, Drina-Delta oder Drina-Niederung oder Drina-Tal, ganz wie man es nennt. Wir reden hier von Ostbosnien, der Grenzregion zu Serbien. Christo, ich weiß nicht, wie genehm dir es ist, dass ich das jetzt sage, aber das ist ja eine Region, aus der auch deine Familie stammt.
Ja, da kommen wir her, genau.
Und was muss man dann über diese Region eigentlich so wissen, wenn man sich da vor Augen führen will, was da eigentlich abgegangen ist?
Also was man sich vor Augen führen muss, ist, glaube ich, das kann ich dir auch sagen. Ich kann dir bei meinem Cousin vor dem Krieg in der Schule in Zvornik, er hat als einziger in Zvornik gelebt, der Rest der Familie war in Kalesia beziehungsweise Tuzla. Bei ihm, wenn du also auf seine Schulklasse guckst, er war einer der wenigen serbischen Jungen dort, einer der wenigen serbisch-orthodoxen Jungen, obwohl vielleicht hat er sich auch als Jugoslawien gesehen, keine Ahnung. Und wenn du heute guckst, ist es halt genau umgekehrt. Also Es war vor dem Krieg eine sehr pluralistische Region. Menschen haben miteinander zusammengelebt. In Tuzla ja sogar noch während des Krieges, aber eben im Trinatal, in Zvornik, in Bielna, in Visegrad, in Foča und wie die Städte da heißen. Kam es zu Massakern 92 und zu massiven Vertreibungen. Und aus einer der vielleicht ethnisch durchmischtesten Regionen Europas wurde eben eine ethnisch sehr getrennte Region.
Ich habe mir ein paar Statistiken angesehen. Zum Beispiel für die Stadt Zvornik kann ich dir zum Beispiel sagen, dass vorher 61% der Bevölkerung Bosniaken, also bosnische Muslime, wie es in den 90ern in den Nachrichten meistens hieß, waren. Und man muss sich klar machen, ein Jahr später waren von diesen 61% so gut wie niemand mehr da. Also diese Region Ostbosnien ist, und da kommen wir zu einem der schlimmsten Euphemismen, die wir trotzdem hier öfters auch im Zitat gebrauchen werden, ethnisch gesäubert worden. Und das muss man sagen, gezielt. Vielleicht, um sich klarzumachen, warum diese Region so gezielt gesäubert wurde, nochmal zur geografischen Lage. Wir sprechen hier vom Grenzgebiet zu Serbien. Und gerade dieses Grenzgebiet war ja dann von strategischer Bedeutung für die Idee, dass man halt irgendwie eine serbische Republik in Bosnien macht. Da stand dann natürlich die Bevölkerungsverteilung im Weg.
Genau, und das sind zwei Sachen. Also erstens mal, die Drina ist ja heute auch noch der Grenzfluss zwischen Serbien und Bosnien-Herzegowina. Und die Idee von Karadzic und Mladic vor allem war, dass das bitte kein Grenzfluss sein soll, sondern ein innerserbisches Gewässer. Und dass man eben alle Menschen, die keine Serben sind, da vertreiben muss, damit das auch funktioniert. Und das Zweite war natürlich, dass es direkt an Serbien angegrenzt hat und auch wenn es in Serbien bis heute Menschen leugnen, natürlich auch, und das wissen wir sehr genau, also es wurde natürlich von Serbien aus in die Städte reinbombardiert. Das weiß man. Und es waren natürlich auch viele serbische Freisteller und serbische Truppen dort. Also es war halt für die bosnischen Serben beziehungsweise Serbien relativ einfach, diese Region zu erobern, wenn sie in Grenznähe war.
Das wurde später dann auch tatsächlich so festgehalten. Also in Den Haag hieß es dann im Urteil zum Beispiel, dass die klare Zielsetzung war, die dauerhafte Ausmerzung der muslimischen Bevölkerung im Drinatal. Man muss allerdings nicht das Urteil im Nachhinein abwarten. Wenn man sich es genau anschaut, dann kann man schon im Mai 1992 sich Äußerungen eines gewissen Herrn Karadzic anhören. Und zwar nicht irgendwo, sondern im Parlament der Republika Srpska, wo er ganz eindeutig gesagt hat, das strategische Ziel aller militärischen Aktionen und der Republika Srpska an sich ist es, die Trennung von den anderen beiden Bevölkerungsgruppen, Muslimen und Kroaten in Bosnien herzustellen. Mit den Kroaten dürften sie da relativ wenig Probleme gehabt haben, denn da gab es nicht allzu viele davon. Diese Rede, von der ich jetzt anspreche, die kann man auch nachlesen. Die wurde gehalten am 12. Mai 1992, wie gesagt, im Parlament der Republika Srpska. Und vielleicht eine Anekdote, bevor wir in medias res einsteigen. Wir reden hier noch von einer Zeit, wo die Kriegshandlungen gerade begonnen haben, mehrere Wochen alt sind. Aber es ist noch 3 Jahre bis zum Völkermord in Srebrenica. Und da gab es eine Äußerung von jemandem, der sich erstmal zumindest skeptisch zeigte, ob denn das alles so umsetzbar ist. Da sagte jemand, ebenfalls im Parlament der Republika Srpska, ich weiß nicht, wie Herr Krajišnik, das war der Sprecher des Parlaments, und Herr Karadzic das der Welt erklären werden. Leute, das ist Völkermord. Was denkst du, wer hat das gesagt, Christo?
Ich weiß es nicht.
Tja, das war ein wörtliches Zitat von General Ratko Mladic. Der hat das 1992 gesagt.
Wow.
Ja, sehr viel Einsicht dafür, dass er inzwischen irgendwie den Völkermord leugnet und gerne nicht verurteilt worden wäre in Den Haag. Aber gut. Also, wir haben es jetzt hier aufgemacht, ne? 1992, es geht auf gut Deutsch los in Ostbosnien. Und zwar, wie gesagt, wir müssen den Blick weiten. Es geht ja jetzt nicht nur irgendwie um Srebrenica. Wir hatten schon in unserer Handgefolge über das Massaker in Visegrad gesprochen. Es gab ein Massaker in Foča. Also die muslimische Bevölkerung, die Vertreibung der muslimischen Bevölkerung und Ermordung war da schon im großen Gange. Und dann kam der Krieg nach Srebrenica. Um euch klar zu machen, warum wir das hier so ausführlich erzählen, vielleicht auch noch, ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, Christo, aber ich habe den Eindruck, wenn man über Srebrenica und was da 1995 passiert ist, redet, dann ist gerade hier im Westen bei vielen immer noch so die Vorgeschichte gar nicht bekannt. Ne? Dann ist das so ein singuläres Ereignis. Dann gibt es dieses große Massaker und es kommt aus heiterem Himmel. Und man macht sich nicht klar, dass man es hier mit einer längeren Vorgeschichte zu tun hat. Jetzt konkret auf die Stadt Srebrenica zum Beispiel, ist, glaube ich, vielen gar nicht bewusst, dass Srebrenica bereits einmal erobert worden war von den Serben, bevor es 1995 dann endgültig gefallen ist.
Genau, das war zu Kriegsanfang, wie schon erwähnt, die bosnischen Serben bzw. Serben treten vor, versuchen so viel zu erobern, wie sie in Ostbosnien erobern können und werden dann aber nach den ersten Kriegswochen an manchen Stellen auch zurückgeschlagen. Dann hat sich halt so ein bisschen etabliert, welche Regionen man in Anführungsstrichen halten konnte und welche nicht. Und später, wenn man sich dann die Landkarte anschaut, so 93, wird man halt sehen, dass Srebrenica zwar nicht von den bosnischen Serben gehalten wird, aber alles andere drumherum.
Also vielleicht das Datum der ersten Eroberung von Srebrenica relativ widerstandslos durch serbische Truppen war der 18. April 1992. Und da konnten sich die serbischen Truppen ungefähr 22 Tage halten, bevor dann ja selbstorganisierte, man kann es gar nicht eine richtige Armee nennen, weil sie hatten kein Oberkommando, Guerillatruppen der Muslime sozusagen die Stadt und einige größeren Teile der Umgebung wieder zurückerobern. Was da entsteht, ist, dass Leute, die in den 90ern Tagesschau geguckt haben, haben das Stichwort Moslem-Enklave bestimmt mehrfach gehört. Das waren also dann Enklaven, eben wie Srebrenica, mitten im von Serben besetzten Gebiet. Neben Srebrenica waren das Goražde, unter anderem auch Tuzla, Jepa, Sarajevo kann man auch dazu sehen, also das sind dann die späteren Sicherheitszonen und dann weiter ganz weit im Westen Bihać. Wir reden hier über Srebrenica. Srebrenica war 22 Tage unter serbischer Kontrolle. Und allein in diesen 22 Tagen sind alleine in der Stadt Srebrenica, also nicht in der näheren Umgebung, sondern wirklich nur in dem reinen Stadtgebiet, 74 Bosniaken von den Serben ermordet worden. Das ist die Vorgeschichte, die wir hier erzählen. Aber weißt du, wir reden hier viel jetzt schon. Wir sollten, glaube ich, mal jemanden erzählen lassen, wie die Situation sich in eben dieser Enklave damals darstellte, als die Belagerung von Srebrenica begann.
Also es wird sehr früh, wurden wir schon mit dem Tod konfrontiert. Also die erste Person, die in meinem Umkreis, also in meinem Umfeld war mein Urgroßvater. Der ist gleich beim ersten Anschlag, der auf Bleceva, also auf unser Dorf gefallen ist, da sind, glaube ich, über 100 Granaten auf uns runtergerieselt. Und mein Großvater ist dann im Keller, wo wir zuerst auch waren, von einem Granatensplitter getroffen worden und eine Arterie in seinem Bein wurde damit verletzt und er ist dann dort im Keller verblutet. Während das passiert ist, waren wir gerade von diesem einen Keller auf der Flucht zu einem anderen Haus, was ich in der Nähe fand, aber nicht in der direkten Schusslinie von den Feinden. Und dort haben wir uns versteckt. Wir haben dann halt über andere Leute, die gerade auch in diesen Keller gekommen sind, dann erfahren, dass er halt verstorben ist. Genau. Und halt im selben Zeitraum, nächsten paar Monate, sind dann immer mehr Leute aus meinem Dorf dann umgekommen. Und dann immer halt, es kommen ja die Fragen, was ist mit denen passiert? Und dann erfährst du es dann immer mehr. Und später dann siehst du dann auch die Sachen. Also dann ist es später nicht nur, dass es dem Kind gesagt wird, dass jemand umgekommen ist und dass man den nicht mehr sieht, sondern man sieht doch dann, wie diese Person dann ausschaut, wenn sie halt umgebracht wurde.
Es ist vielleicht wichtig noch zu sagen, also es geht nicht um den Juli 95, es geht um all das, was davor passiert ist, 3,5 Jahre lang. Vielleicht nochmal, um hervorzuheben, dass das eben nicht ein Ereignis, also ja, es war nicht nur dieses eine Ereignis im Juli 95 mit dem Massaker, dem Genozid und der Ermordung von über 8000 unschuldigen jungen Männern. Es war auch eine 3,5-jährige Vorgeschichte von wirklich purem Horror in der Stadt.
Von 3,5 Jahren Belagerung. Wenn wir Belagerung im Zusammenhang mit Bosnienkrieg sagen, dann denken die meisten als allererstes an Sarajevo. Aber ich meine, auch diese ganzen Enklaven da waren auch belagert. Belagert hieß in diesem Fall nicht, dass da irgendwie die serbischen Truppen einfach in der Stellung lagen und nichts gemacht haben, sondern das hieß, definitiv ein Terrorregime. Immer wieder Beschuss, so wie Selma jetzt irgendwie gesagt hat. Ne? Also Selma hat es ja geschildert, sie waren noch in einem Dorf in der Umgebung, das unter Kontrolle der bosniakischen Selbstverteidigung und Territorialverteidigung dann war. Und dann hieß es immer wieder fliehen. Ja? Und dieses immer wieder fliehen führte dazu, dass immer mehr Leute dann eben in dieses Stadtzentrum, das dann gehalten wurde, hineinflohen. Und letzten Endes waren da, ja, gibt verschiedene Schätzungen, aber mal mindestens 37.000 Menschen in dieser Kleinstadt, die vor dem Krieg, glaube ich, irgend so etwas wie an die 8.000 Einwohner hatte, zusammengepfercht. Und vielleicht hören wir uns da nochmal kurz an, was Selma dazu sagt, wie das war, wenn man da nach Srebrenica reinkam.
Das sind die meisten denken sich nur, ja, sie wurden am Ende umgebracht und man sieht nur das, aber man sieht nicht das, was dazwischen passiert ist. Wie es den Überlegenden, die jetzt noch etwas zu erzählen haben, wie es denen ging und auch denen, die verstorben sind, was für ein Leben die hatten währenddessen. Weil es war wirklich schon einige Zeit, wo meine Mutter, ich habe dann später auch mit meiner Mutter deswegen geredet, sie so, es waren wirklich Zeiten, wo du dir gewünscht hast, dass die einfach mal uns überfallen würden und uns alle einfach mal umbringen, weil es war einfach nicht mal lebenswert. Du wusstest nicht, ob du tot bist oder ob du lebst. Du hattest manchmal Momente, wo du am liebsten deinen Platz mit den Toten tauschen wolltest, weil du wusstest nicht, du wurdest von allen Seiten beschossen, du hast nichts zu essen, nichts zu trinken, du hast kein sauberes Gewand, es waren öfters Krankheiten im Umlauf. Die meisten Leute konnten sich nicht mal vorstellen, wie viele Tausende und über Tausende von Leuten dort waren. Du bist über Leute sozusagen gestolpert, ja. Die Leute haben auf den Straßen geschlafen. So voll war es dort, ja.
also man, ich finde es immer krass, mir vor Augen zu führen, dass du sagtest gerade 37.000, ja, rund knapp 40.000 Menschen irgendwie in dieser kleinen Stadt dann am Ende zusammengefercht wurden und ausgeharrt haben.
Die Frage, die man sich da stellen kann, ist natürlich, warum mussten die Leute da ausharren? Also natürlich, auf der einen Seite waren sie halt einfach von serbischen Truppen umgeben, aber es gab ja auch einen guten Grund, sich ausgerechnet an diesen Punkt zu flüchten. Zu Beginn einmal, dass die bosnischen Truppen ihn gehalten haben, aber ab 1993 kam ja dann noch etwas anderes dazu.
Genau, Srebrenica wurde zur Schutzzone erklärt, das sind Resolutionen 819 und 836 der Vereinten Nationen. Und die Vereinten Nationen haben gesagt, ja, das ist eine Schutzzone und wenn ihr hierher kommt, seid ihr geschützt. Es ist auch eine demilitarisierte Schutzzone. Das heißt, die Eingeschossenen selbst sollten ja dann 1993, als es zur Schutzzone erklärt wurde, ihre Waffen abgeben. Also es war quasi die UN, die da reingegangen ist, gesagt, den Leuten gesagt hat, ihr seid hier sicher und ihnen die Waffen weggenommen hat und sie dann 95 ausgeliefert hat.
Weißt du, wie das eigentlich tituliert war auf Englisch, die Schutzzone?
Nee.
Safe Area.
Ja, Safe Area, ja.
Man hätte es ja auch eine Protected Area nennen können. Das ist ein feiner sprachlicher Unterschied. Das war eine Sicherheitszone und keine geschützte Zone. Ne? Weil geschützt hätte er den Auftrag mit umfasst, da irgendwie die Leute tatsächlich auch im Zweifel mit Waffengewalt zu schützen vor weiteren Übergriffen von Angriffen seitens der serbischen Armee. Genau das gab es nicht. Nee, es gab eben den Begriff Safe Area und das ist völkerrechtlich ein komplett leerer Begriff. Da gibt es keine Definition dafür.
Das hat man absichtlich gemacht, weil man nicht wollte, dass die Blauhelme im Zweifel irgendwas tun.
Aber die Blauhelme sind dann immerhin eingerückt. Man muss dazu auch sagen, wahrscheinlich wäre es dazu gar nicht gekommen, dass die UN da überhaupt so viel, in Klammern, Verantwortung übernommen hätte. Und ich versuche hier gerade jetzt meinen Sarkasmus sehr zu unterdrücken. Wenn es nicht schon vorher einen Alleingang von einem UN-General namens Philippe Morillon gegeben hätte, der hatte nämlich im März 1993, und da muss man wissen, da stand Srebrenica kurz vor dem Fall. Da waren die serbischen Truppen sozusagen wieder an den Toren der Stadt und hatten eine Offensive gestartet. Und diese Moslem-Enklave, wie es damals hieß, also die das von bosniakischen Verteidigern kontrollierte Territorium, war innerhalb von wenigen Wochen auf das Kerngebiet der Stadt zusammengeschwungen. Und da hat dann der UN-General Philippe Morillon die Stadt gesucht und erstmal ist er da festgehalten worden. Ja? Also die Zivilbevölkerung und die Truppen da haben ihn einfach nicht mehr gehen lassen. Und irgendwann hat er dann im März dann sich vor das Postamt von Srebrenica gestellt und den verzweifelten Menschen, die da entweder raus wollten oder Schutz haben wollten, gesagt, okay, ihr steht jetzt unter Schutz der UNO und hat da die UN-Flagge gehisst, wofür er später intern ziemlich abgerieben wurde und kritisiert wurde. Aber das hat dann halt soweit den Druck erhöht, dass man sich irgendwann darauf geeinigt hat, im Sicherheitsrat das Ganze zu einer Safe Area, wohlgemerkt nicht zu einer Protected Area, zu erklären. Das hat dann zumindest mehr oder minder irgendwie gehalten.
Ja, zumindest bis 95, 3 Jahre im Belagerungszustand. Es wurde aber auch in der Zeit, wurde auch hin und wieder reingeschossen. Das haben sie sich nicht nehmen lassen und du musst dir halt auch vorstellen, also, es ist halt eine Situation, in der sie auch regelmäßig die Nahrungsmittelzufuhr gestoppt haben. Es sind wirklich Menschen in dieser Stadt wirklich verhungert und halt viele an Krankheiten gestorben, an denen man eigentlich nicht stirbt, wenn man Zugang zu einer normalen Hausapotheke hat. Also ja, Safe Area und so, nee, also es war insofern safe, als dass man nicht reingegangen ist und gleich alle erschossen hat, eine Zeit lang.
Also ich möchte da an dieser Stelle dann auch nochmal Selma zu Wort kommen lassen, die dir nochmal beschreibt, wie das eigentlich aussah mit, wie versorgt man sich in dieser Safe Area?
Hin und wieder sind Leute aus der Bevölkerung mit unseren Soldaten mitgegangen. Wenn sie zu irgendwelchen Dörfern gegangen sind, um halt zu schauen, ob da noch jemand lebt oder noch irgendjemand von unseren Leuten noch da ist. Und haben halt geschaut, ob sie dort irgendwas zu essen finden könnten. Meistens ist meine Mama mit leeren Händen zurückgekommen, dadurch, dass sie halt eine Frau ist, ein bisschen schwächer. Die anderen waren meistens Männer, die mitgegangen sind und haben sich halt für ihre Familien was mitgenommen. Und sie als Frau konnte sich halt da nicht durchsetzen und kam halt mit leeren Händen. Und was willst du kleinen Kindern erzählen, wenn sie sagen, sie haben Hunger und wollen was essen und du hast nichts?
Ja, das verschlägt einem die Worte. Und auch wenn Selma das jetzt hier berichtet, wie ihre Mutter da losgezogen ist, dann muss ich einfach klar machen. Selma war mit ihren Großeltern und ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder da im Dorf. Sie hat uns vorberichtet, ihr Vater hatte zu Beginn des Krieges, war auf Arbeit in Belgrad, konnte nicht mehr zurückkehren und hat sich dann sozusagen nach Österreich durchgeschlagen. Deshalb war die Familie da alleine. Und jetzt musste einfach klar machen, diese Mutter lässt ihre Kinder zurück, nicht wissend, ob sie zurückkehrt, nicht wissend, ob in der Zwischenzeit nicht irgendwie ein Beschuss auf das Dorf niederrät und die Kinder tot sind. Ja?
Die Alternative ist es zu verhungern.
Die Alternative ist zu verhungern, genau. Oder an Krankheiten draufzugehen. Und es sind ja nicht wenige draufgegangen. Was sie übrigens hier erzählt hat, ihre Mutter zieht den Truppen hinterher. Das ist vielleicht eine Sache, Die Truppen, die da unterwegs waren seitens bosnischer Seite, das waren zunächst zumindest keine regulären Armeetruppen. Ich glaube, ich hatte es schon erwähnt, sondern diejenigen, die Srebrenica dann nach dem ersten Fall sozusagen zurückerobert haben und diese Enklave etabliert haben, die haben das in einer Art Guerillakrieg eigentlich gemacht. Dieser Guerillakrieg ist auf bosniakischer Seite mit einem Namen verbunden, nämlich Nasar Oric.
Ja, Nasar Oric war Bodyguard von Slobodan Milosevic, bevor der Krieg anfing. Auch eine besonders absurde Phase der Geschichte. Und ist dann nach Srebrenica gegangen zu Kriegszeiten und hat dort, wie du schon sagtest, eine mehr oder minder irreguläre Armee aufgebaut. Dann aber, und das muss man auch sagen, angefangen, serbischen Dörfern um Srebrenica herum Zivilisten und die Zivilbevölkerung anzugreifen und dort auch Menschen zu töten.
Also Nasar Oric ist ein nicht verurteilter Kriegsverbrecher. Also soweit lehne ich mich aus dem Fenster. Warum er auch gerade trotzdem auch in Srebrenica von vielen Leuten noch verehrt wird, ist, dass er halt eben diesen Widerstand 1992 organisiert hat. Und wenn man sich durchliest, wie, dann war das tatsächlich am Anfang eher eine Gruppe von, keine Ahnung, ein paar Dutzend Leuten, von denen nur die Hälfte überhaupt irgendwelche Waffen hatte. Und die haben sich sozusagen ihr Material besorgt, indem sie serbische Truppen überfallen haben als erstes. Und tatsächlich klassischerweise mit Hinterhalt und so etwas und denen dann die Waffen abnehmen. Und später, als sie dann sozusagen sich in der Stadt wieder etabliert haben, sind sie auf Raubzüge gegangen. Jetzt muss man dazu sagen, eine andere Möglichkeit, sich irgendwie mit Kriegsmaterial zu versorgen, hatten diese Truppen auch nicht, als eben irgendwie plündern zu gehen. Und dabei haben sie halt auch immer wieder serbische Dörfer attackiert. Eine Besonderheit dessen war, das hat Selma hier jetzt gesagt, im Schlepptau von diesen Guerillatruppen, den bosniakischen, waren halt auch immer wieder Zivilisten. Und das sagt auch was über die Situation in Srebrenica aus, denn diese Zivilisten waren bereit, sozusagen mitten in die Kampfhandlungen zu gehen, ihr eigenes Leben zu riskieren, weil sie gar keine andere Wahl hatten, als da mitzugehen und dann eben zu hoffen, dass, wenn da ein serbisches Dorf überfallen wird, es noch irgendwo was Essbares gibt, das sie da rausholen können. Aber diese Überfälle durch Nasar Oric und seine Truppen, die haben ja, weil wir später über den Revisionismus beziehungsweise über die Leugnung des Genozids reden werden, noch eine besondere Bedeutung. Kannst du uns kurz erklären, es gibt ja vor allen Dingen diesen Überfall an Weihnachten in Kravica, was es damit auf sich hat?
Genau, also es kam am orthodoxen Weihnachten am 7. Januar 1993 zum Angriff auf Kravica. Das war ein serbisch-orthodox geprägtes Dorf in der Nähe von Srebrenica. Da wurden sehr viele Menschen vertrieben und 49 Serben getötet.
Und dieses Massaker, was anderes ist es nicht und ein schweres Kriegsverbrechen, ist allerdings von zentraler Bedeutung sozusagen in der Rechtfertigung gewisser Kreise für das spätere Massaker von Srebrenica. Kannst du uns das erläutern?
Ja, natürlich. Also wer das nochmal genauer haben möchte, kann sich unsere Handke-Folge dazu nochmal anhören. Da haben wir das ja thematisiert. Aber die Idee ist halt zu sagen, was Handke auch sagt oder was viele serbische Nationalistinnen auch sagen würden, war, das in Srebrenica war schlimm, aber dann wird es eben relativiert, indem man sagt, aber es gab ja davor schon Massaker in der serbischen Bevölkerung und irgendwie haben alle schlimme Dinge getan und wir sind irgendwie alle gleich schuld. Und da muss ich halt vor Augen führen, dass der Angriff auf Kravica natürlich ein sehr schönes Kriegsverbrechen ist mit 49 vornehmlich wahrscheinlich unschuldigen Opfern. Aber das ist natürlich, ohne jetzt Menschenleben gegeneinander aufwiegen zu wollen, nicht dasselbe ist wie ein Genozid an über 8000 Personen. Was man sich halt auch nochmal vor Augen führen muss, ist natürlich diese Erzählung, dass dann gesagt wird, also die Serben wurden zuerst angegriffen und dann haben sie sich quasi verteidigt, was, wie wir eingangs schon gesagt haben, so nicht stimmt. Es waren ja zunächst mal bosnisch-serbische Truppen, die da 92 den Krieg hingebracht haben.
Das ist nämlich die Verteidigungserzählung zu sagen, irgendwie erst gab es Kravica und dann gab es das Massaker von Srebrenica und komplett alles auszublenden, was in Ostbosnien passiert ist, was konkret auch in Srebrenica vorher passiert ist. Über diese Nichtverortung dieses Massakers, so diese Falschverordnung, habe ich dann halt mit Imir Suljagic, wir haben ihn ja schon vorgestellt, gesprochen. Ich würde mir gerne einen Teil von ihm anhören, da gibt er uns nochmal ganz konkret Auskunft darüber, was da eigentlich in Ostbosnien passiert ist und welchen politischen Zusammenhang das Ganze hat.
Die Belagerung von Srebrenica begann bereits im Mai 1992, nachdem in der Drina-Ebene muslimische bzw. bosniakische Bevölkerung bereits grundlegend ausgemerzt worden ist. Und zwar nicht infolge von Chaos oder als Resultat althergebrachten Hasses, sondern als Resultat einer politischen Entscheidung, die eine Gruppe von Serben unter der Führung von Radovan Karadzic getroffen hat. Und zwar als strategisches Ziel. Und dieses strategische Ziel lautete im konkreten Fall, dass die Drina als Grenze zwischen zwei serbischen Staaten beseitigt gehört. Da zitiere ich übrigens. Das ist eine Entscheidung, die von 70 serbischen Politikern getroffen wurde, die noch ins Vorkriegsparlament der Republik Bosnien-Herzegowina gewählt wurden. Wenn wir uns die Dokumente dieser Gruppe, ihre Niederschriften ansehen, dann könnten wir auch von einem plebiszitären Genozid sprechen. Aber um darauf zurückzukommen. Der Juli 1995 ist nicht in einem historischen, politischen, gesellschaftlichen oder gar militärischen Vakuum geschehen. Es war vielmehr der Höhepunkt der Ausrottung der muslimischen Bevölkerung in der Trina-Ebene, die schon im April 1992 begonnen hatte.
Genau, also wie wir schon gesagt haben, also der Genozid in Srebrenica fand nicht in einem politischen Vakuum statt, das hat Emir nochmal erklärt. Und er sprach ja von einem plebiszitären Genozid. Was er halt meint, ist, dass die SDS-Abgeordneten im bosnischen Parlament auch vor dem Krieg und zu Kriegsanfang ja keinen Hehl daraus gemacht haben, was ihr Ziel ist. Also das Ziel war es schon, es gibt hier eine Region in Bosnien-Herzegowina, wenn es nicht das ganze Land ist, dann zumindest ein Großteil des Landes. Da wollen wir, dass der zu Serbien gehört und deswegen sollen da bitte nur noch Serben leben. Und die anderen müssen wir loswerden. Und wie sie das dann ja gemacht haben, das können wir ja dann beobachten vom April 92 bis hin zu Genozid von Srebrenica 95.
Und nur, um da auch keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Man kann es ja dann nur so auslegen, als hätten sie gesagt, ja, wir wollen das nur ethnisch säubern und Leute von einem Ort zum nächsten deportieren. Aber das ist natürlich Schwachsinn. Ich meine, es gibt auch unzählige Äußerungen, die ganz klar und dokumentiert sind, in denen serbische bosnisch-serbische Politiker zu verstehen geben, dass natürlich Gewalt und die Tötung von Muslimen eben Teil dieser Strategie sind, ja. Aber jetzt haben wir zu einem großen Teil die Vorgeschichte erzählt. Jetzt müssen wir, glaube ich, allmählich mal auch rüberkommen in den Sommer 1995.
Genau, also zunächst, wie gesagt, es gibt die Schutzzone und im Juli 1995 entscheiden die Truppen unter Oberbefehl von Ratko Mladic, aber auch politisch verantwortlich Radovan Karadzic, dass sie das nicht mehr akzeptieren werden und Srebrenica nun einnehmen werden. Es sind 400 Blauhelmsoldaten da, rund 400 Blauhelmsoldaten von der Dutchbat aus der Niederlande, die kein wirkliches, robustes Mandat haben und die größtenteils eigentlich zuschauen. Zwischendrin wurde auch mal Luftunterstützung von der NATO angefordert, aber die kam natürlich nicht. Man muss sagen, die UN hat die Menschen sich selber überlassen, darüber reden wir später, glaube ich, nochmal näher. Und man sieht dann halt, wie Mladic dort einmarschiert. Und ich persönlich finde, das ist so einer der schlimmsten mir bekannten Videodokumente, weil es so menschenverachtend ist, weil da kommt halt dieser General Mladic, kommt da rein und er weiß natürlich, was entschieden wurde. Er weiß, dass entschieden wurde, dass diese jetzt tausende Menschen umgebracht werden, aber er kommt da rein und diskutiert erstmal nett, er spielt mit Kindern, bringt denen Schokolade, fragt noch ein kleines Kind, wie alt es ist.
Ja, es ist noch zynischer, ne? Er sagt den Leuten da, darunter auch Männer, die später dann ermordet werden, ne? Macht euch keine Sorgen. Ich habe das hier als Snip, das spielen wir jetzt mal kurz ein. Hab keine Angst, nur langsam, langsam, Frauen und Kinder zuerst. Wir bringen euch nach Kladanj. Von da aus werdet ihr auf das Gebiet übersetzen, das Alias Truppen kontrollieren. Nur keine Panik und lasst die kleinen Kinder und Frauen durch. Passt auf, dass keins der Kinder verloren geht. Habt keine Angst, niemand wird euch etwas tun.
Die Hoffnung vieler Männer war wahrscheinlich, dass sie wie nach Tuzla gebracht werden oder in einen anderen Ort der Sicherheit, aber wahrscheinlich schon Tuzla. Und er versucht ja auch, sie zu beruhigen und zu sagen, hey, nee, alles in Ordnung, alles gut, es wird nichts passieren.
Wir müssen nochmal kurz zusammenfassen, was passiert ist. Am 6. Juli begann die Offensive der Publika Srpska gegen die Schutzzone. Man muss dazu sagen, da waren ja überall Beobachtungsposten von Dutchbat, also von UNO-Truppen. Die wurden mit größter Einfachheit übernommen. Ne? Das lief in der Regel so weit ab, dass die serbischen Truppen sind da vorgefahren, haben vielleicht ein paar Mal in die Luft geschossen. Und dann haben die Kommandeure da jeweils entschieden, nee, wir riskieren nichts, wir übergeben die Posten. Das waren immer so Testfälle. Die serbischen Truppen haben sich da einfach immer weiter vorgearbeitet. Es gab mehrere so Testfälle, also bevor diese Offensive gab es während der 3 Jahre Belagerung immer wieder irgendwelche Situationen, wo die UN-Truppen einfach nicht reagiert haben, obwohl ganz klare Verstöße gegen die Vereinbarungen vorlagen. Wie der Tag sich dann abgespielt hat, beziehungsweise was da zu beobachten war und wie sich das für jemanden angefühlt hat, der in dieser Schutzzone war, das berichtet uns jetzt nochmal Selma.
Wir waren damals auf Pale, das ist halt ein kleinerer Dorfstaat in der Nähe von meinem. Dort haben wir uns auch öfters aufgehalten und da sind dann irgendwann mal unsere Soldaten reingekommen. Wir waren eigentlich eine der letzten, die runtergegangen sind nach Potocari, wo wir uns versammeln sollten. Die haben uns ein bisschen angeschrien auf Nadine, hey, was macht ihr hier? Versammelt euch unten nach Potocari, Srebrenica ist gefallen. Und meine Mutter hat uns einfach nur angezogen. Ich weiß nicht warum, aber sie zieht uns immer so, wenn wir irgendwo hin gehen schönes Gewand an und hatte ein paar Sachen zusammengepackt für später, wenn wir irgendwelche Kleidung wechseln sollten, und hat so ein Stück Brot mitgenommen. Und sie hat uns bei der Hand genommen und sie hat gemeint, der Krieg wäre jetzt eigentlich vorbei. Sie hat dann öfters in den Himmel geschaut, aus irgendwelchen Gründen. Sie ist immer wieder stehen geblieben, hat oben geschaut und später hat sie mir dann erklärt, sie hat Ausschau gehalten nach den NATO-Truppen. Es wurde irgendwann mal anscheinend angekündigt, dass die mal eingreifen sollten. Ist dann, wie wir es wissen, ja im Endeffekt nie passiert. Wir sind dann unten auf Potocari und haben dann auch einige von uns, meinen Verwandten dann gefunden, Tanten von mir. Meine Großeltern waren natürlich auch dort. Und wir haben dann erstmal gewartet und nach einer Zeit kamen sie dann ja auch, die serbischen Truppen.
Das Interessante an Selmas Bericht hier ist, dass sie in ihrer relativ kurzen Erzählung ganz viele Sachen jetzt anspricht, die wir nochmal erklären müssen. Das Erste, gehe ich als Erstes nochmal auf die UNO und NATO zurück, wenn sie schildert, dass ihre Mutter da nach Flugzeugen ausgeschaut hat. Es hatte auch in der Umgebung von Srebrenica vorher, also durchaus Luftschläge gegeben, meistens ohne größere Wirkung gegen die Serben. An diesem Morgen waren sie auch wieder angefordert worden. Und der Leiter von Dutchbat hatte sogar den bosniakischen Zivilvertretern und der Armee versprochen, dass es Luftangriffe geben würde. Und ich habe zur Vorbereitung hier auf diese Sendung ein Buch gelesen von Matthias Fink, das heißt einfach Srebrenica, Chronologie eines Völkermordes. Und dann kann man sich mal anschauen, woran es eigentlich gescheitert ist, dass es zu diesen Luftangriffen kam. Nämlich am letzten Endes standen diese Flugzeuge alle über Srebrenica bereit, sind darüber gekreist. Und dass es keinen Luftangriff gab, das darf man sich nicht vorstellen. Das ist daran gescheitert, dass da irgendjemand in der Administration darauf bestanden hat, dass die UN-Truppen aus Srebrenica, die da eingeschlossen sind und gerade mit angegriffen werden sozusagen, das richtige Formular doch bitte ausfüllen sollen. Das ist jetzt nicht Zynismus von mir, das könnt ihr nachlesen. Das ist wirklich letzten Endes daran gescheitert. Das andere Stichwort, das Selma hier genannt hat, ist Potocari. Kannst du uns was zu diesem Ort sagen, was Potocari ist, Christoph?
Potocari ist der Ort, den ich auch schon mehrfach besucht habe. Das ist heute die Gedenkstätte. Das ist der Ort, wo die Leute am Ende saßen, bevor sie selektiert wurden. Also es war nicht in der Stadt Srebrenica selbst, sondern es war ein paar Kilometer davor. Ich würde sagen, 5-6 Kilometer sind es ungefähr.
Das war das Hauptquartier der UN, also in Srebrenica.
Genau, genau.
Ja, und als die serbischen Truppen dann am 11. Juli einmarschiert sind in Srebrenica, ist, muss man sich einfach vorstellen, ist der allergrößte Teil der Zivilbevölkerung in Richtung dieses UN-Stützpunkts geflohen und das waren mindestens 20.000 Menschen, die da unterwegs waren und sich da dann unter weiterem Beschuss der serbischen Artillerie, muss man sagen, auf einer Landstraße mehrere Kilometer, also bis zu diesem UN-Stützpunkt durchgeschlagen haben, weil sie gedacht haben, da wären sie sicher.
Ja, genau, du beschreibst es ja schon. Und dann waren die Menschen eben in diesem UN-Hauptquartier und haben eigentlich gehofft, dass sie geschützt sind. Waren sie aber nicht, sondern die bosnisch-serbischen Truppen sind dann einmarschiert. Und Selma erzählt uns nochmal, was sie dazu zu sagen hat.
Großes Geschrei, erst einmal. Man hat Leute schreien gehört. Eine meiner Tanten war gerade Wasser holen von, da war so in der Nähe am Brunnen und sie ist total tränenüberströmt zurückgekommen und sie hat total im Leib gezittert. Sie hat gemeint, es wurden schon Leute dort umgebracht. Also sie haben angefangen, Leute umzubringen. Und meine Mutter hat mich einfach nur an den, mich und meinen Bruder in den Händen gehalten. Sie hat gezittert und dann kamen sie, da haben wir die ersten gesehen und ich in meinem kindlichen Denken die ganze Zeit, oh mein Gott, jetzt sehe ich gleich Monster. Wir hatten, wir haben Folgendes, als Kinder, wir hatten viele in meinem Alter dort, also 2-3-jährige älter oder sowas und mein Bruder natürlich und wir haben uns immer ausgemalt, wie diese Chetniks aussehen sollen, ja. Und wir haben gesagt, die haben sicher Hörner, das sind irgendwie Ungeheuer, so wie Gorilla-mäßig oder dass die so ausschauen, weil wir selber konnten uns das nicht vorstellen, dass Menschen andere Menschen umbringen. Und auf einmal stehen diese Menschen vor mir. Für mich war das irgendwie, ich konnte es nicht glauben. Einerseits habe ich zuerst Erleichterung gefunden, so, die werden uns sicher nichts tun, das sind Menschen. Aber dann im Nachhinein, wo ich dann meine Mutter gesehen habe und wo ich gesehen habe, dass sie hat angefangen zu weinen und hat meine Hand ganz festgehalten, dann wusste ich, dass irgendwas nicht stimmt. Das war wirklich das erste Mal, wo ich richtig, richtig Angst hatte.
Das ist, wenn man das Ganze als ein Drama bezeichnen will, der erste Akt des Genozids in Srebrenica. Der größte Teil der Zivilbevölkerung, Männer, Frauen, Kinder, flüchten nach Potocari. Die serbischen Truppen kommen dahin und gleich am ersten, in der ersten Nacht sozusagen, gibt's auch die ersten Morde, die ersten Vergewaltigungen und Übergriffe, Folterungen. Was in dieser ersten Nacht noch nicht der Fall ist, zumindest nach den allen Schilderungen, die man den Akten entnehmen kann, es ist noch nicht organisiert, es ist noch nicht durchgeplant. Was dann am nächsten Tag passiert, das ist dann sozusagen der eigentliche Auftakt, nämlich als die Busse kommen.
Dann kommen die Busse und es wird der Befehl gegeben, dass Jungen und Männer von Frauen, Mädchen getrennt werden und in einzelne Busse kommen und es wird ihnen dann garantiert, dass sie in Sicherheit gebracht werden. Und wie wir alle wissen, wurden sie nicht in Sicherheit gebracht. Es hat wirklich eine Selektion stattgefunden an der Bustür, wer überleben darf und wer nicht. Natürlich hat man geahnt, was passieren würde, manche haben es geahnt und dann haben manche Männer versucht, sich irgendwie bei den Frauen in den Bus reinzukommen, aber es gab dann auch Kontrollen von Seiten der bosnisch-serbischen Truppen, die Männer dann rausgeholt haben, wenn sie versucht haben, ihre Leben zu retten und sie dann in den Tod geschickt haben.
Für das serbische Fernsehen wurde sogar inszeniert, dass man sogar irgendwie noch relativ junge Männer oder sehr alte Männer vereinzelt dann noch in Busse reingelassen hatte. Das gibt's dann auch die Videoaufnahmen davon. Was dann nicht aufgenommen wurde, ist, wie dann mehrere Dörfer weiter dann wieder aus den Bussen rausgezerrt wurden. Und das ist genau der richtige Begriff. Und vor allen Dingen, wenn man sich dann mal anhört, und das ist vielleicht der härteste Teil, den wir jetzt zu hören bekommen von einem Interview mit Selma, was Selma damals, als sie in der Reihe stand, um mit einem Bus in Klammer evakuiert zu werden, beobachtet hat.
Und vor uns war so ein älteres Ehepaar, also wirklich so im Alter von meiner Oma und Opa, in den 60ern, 70ern. Und die haben halt dem zum Mann gesagt, du hier rüber, die Frau darf weiter. Und der Mann ist stehen geblieben und die Frau hat, die haben beide angefleht, dass sie den Mann weitergehen lassen, weil die Frau wäre krank. Und die haben ihn halt beiden beinhart in die Augen gesagt, ja, kein Problem, ihr werdet sie in der Drina wiederfinden.
Ja, in der Drina wiederfinden ist natürlich klar, was es gemeint ist. Wie schon gesagt, es gab seit April 92 Massaker im Drina-Tal und es wurden einfach Hunderte, wenn nicht Tausende ermordete Bosniaken ins Wasser geschmissen. Und es war klar, also in der Drina wiederfinden heißt, wir bringen dich um und schmeißen dich in die Drina. Also das ist völlig klar.
Und wir reden hier davon, dass an dieser Stelle allein in Potočari ungefähr 2000 Männer. Und Männer tun wir jetzt mal in Anführungszeichen, denn Männer begannen nach Definition der bosnischen Serben offenkundig schon bei 14-jährigen Jungs und endete dann machte auch bei 70-jährigen offensichtlich nicht halt. Die wurden allesamt in einzelne Busse verfrachtet. Man hat ihnen gesagt, ihr werdet jetzt festgehalten und dann gegen serbische Gefangene ausgetauscht, beziehungsweise wir gucken, ob bei euch unter euch Kriegsverbrecher sind. Wenn nicht, dann geht's bei euch ins Regierungsterritorium, wie auch die Frauen. Ihr seht eure Familien, wortwörtlich hat man ihnen gesagt, ihr seht eure Familien gleich wieder. Ja, also in 2 Tagen oder so etwas. Was dann passiert ist, dass die Busse in verschiedene Ortschaften gebracht wurden, rund um Srebrenica, so Orte wie unter anderem auch Kravica oder Bratunac oder Nova Kasaba. Da wurden die Leute dann interniert, in Lagerhallen, in Schulen. Die wurden dann gefoltert und am nächsten Tag wurden sie dann massenhaft erschossen.
Genau, und man wusste ja nicht sofort, was passiert ist. Man wusste ja nicht sofort, dass die alle umgebracht werden, sondern es ging denen in den nächsten Tagen auf, als sie gemerkt haben, dass Menschen fehlen und nicht kommen. Und Selma erzählt uns jetzt nochmal, wie sie das damals wahrgenommen
hat. Am gleichen Tag habe ich halt angefangen zu fragen, ja, wann kommt Opa? Und meine Mutter sagt, morgen kommen die. Nächsten Tag kam immer, also die nächsten paar Tage, wir haben immer wieder gewartet, nächsten paar Tage kamen immer weniger Männer durch. Und es war ja zum gleichen Zeitpunkt, wo wir runtergegangen sind zu Potočari, ist ein Bataillon, also von unseren Männern, die aus den Dörfern rausgegangen sind, also Zivilisten, die haben sich halt einen Weg durch die Wälder geschlagen, weil sie auf eine Art und Weise geahnt haben, was auf sie zukommt. Und sie haben versucht, jetzt über Umwege nach Tuzla zu kommen, halt über die Wälder, ohne zu wissen, welcher Weg nach Tuzla führt und wo die feindliche Linie ist. Und wir haben zuerst gedacht, die werden wahrscheinlich gleichzeitig wie wir dort ankommen. Es sind sehr wenige durchgekommen und halt die in Potočari waren, von denen ist kaum jemand durchgekommen. Und die nächsten Tage, halt die durchgekommen sind, haben uns dann halt erzählt, was dort passiert ist, dass die immer mehr Männer mitgenommen haben und dann auch wirklich vor denen, wo man sehen konnte, wo sie die halt erschossen haben. Also die haben auch kein Geheimnis draus gemacht mehr.
Was Selma hier auch berichtet ist, es gab ja noch einen weiteren Akt des Massakers und das war diese berühmte Kolonne von Šušnjari, die da losmarschiert ist. Ne? Es gab mehrere tausend, wahrscheinlich sogar 10.000 Menschen, die nicht darauf vertraut haben, dass sie Schutz in Potočari bei der UN finden und sich angeführt von bewaffneten Teilen eben noch der bosnischen Selbstverteidigung da auf den Weg gemacht haben, und zwar auf einen 80 Kilometer langen Marsch in Richtung Territorium, das von der Armee Bosnien-Herzegowinas gehalten wird. Von denen ist der allergrößte Teil nicht durchgekommen. Die vordere Spitze dieser Kolonne hat sich tatsächlich irgendwie den Weg freigekämpft. Die konnte das auch, weil die serbischen Truppen nach der Eroberung von Srebrenica schon damit beschäftigt waren, die nächste Sicherheitszone zu überrennen, nämlich Jepa. Und deshalb konnten die sich dann über einen Weg, wo sozusagen die serbischen Militärs gedacht haben, da würden sie sich nie lang trauen, in Richtung Regierungsterritorium durchschlagen, so lange, bis ein Großteil der Truppen wieder freigemacht werden konnte und leider ein Großteil dieser Kolonne dann auch, ja, entweder von den serbischen, vom serbischen Militär zusammengeschossen worden war oder sich ergeben hat. Und da kommt dann das Massakers zweiter Teil, denn auch von diesen Menschen, die sich dann ergeben haben, die größtenteils Zivilisten waren und unbewaffnet, ist der allergrößte Teil erschossen worden.
Genau, und Selma hat es ja auch schon gesagt, dass meinte ja, dass sie relativ offen damit umgegangen sind, was sie tun. Das war da vielleicht so, aber später haben sie natürlich versucht, die Ausmaße dieses Massakers zu verschleiern und aus wenigen primären Massengräbern, in die sie die Leute geworfen haben, die dann wieder ausgebuddelt, die Leichen, und in Dutzende andere Massengräber gebracht, von denen bis heute nicht alle entdeckt sind. Wir haben heute die Situation, dass jedes Jahr wieder in Potocari Männer beigesetzt werden und deren Körper auf verschiedene Massengräber verteilt sind. Und es ist bis heute, gibt es sehr, sehr wenige, die an dem Massaker beteiligt waren, die getötet haben, die das zugeben. Und bis heute weiß man nicht, wo alle Massengräber sind tatsächlich, weil alle schweigen. Es gibt eine Ausnahme, die mir jetzt einfällt, über die ich kurz reden möchte. Das ist Dražan Erdemović. Ja, das war ein Mann aus Tuzla, damals 24 Jahre alt, Mutter Kroatin, Vater Serbe. Der hat sich bei der Armee der Republika Srpska gemeldet und war dann einer derjenigen, die bei den Erschießungen dabei waren. Er hat wohl um die 70 Menschen erschossen an dem Tag. Er hat das zugegeben. Er war einer der Hauptzeugen in der Anklage gegen Karadzic und Mladic. Der hat halt quasi, also er wurde zuerst zu 10, dann zu 5 Jahren verurteilt, weil das Gericht nämlich anerkannt hat, dass er unter großem Druck stand. Er hat nämlich, das ist zumindest seine Version gesagt, er will nicht schießen. Er will diese Menschen nicht töten. Und dann haben sie ihm damit gedroht, dass er dann halt getötet wird. Und er ist einer der wenigen, die an den Massakern beteiligt waren, die geschossen haben, die darüber sprechen. Ansonsten ist es ein großes Schweigen.
Stimmt nicht so ganz. Es gibt also zumindest Schweigen derjenigen, die das dann sozusagen vollzogen haben, nämlich die an den Schießungen teilgenommen haben. Aber es gibt auch durchaus Berichte von zum Beispiel serbischen Zivilangestellten, die da eingesetzt wurden, um dann mit den Baggern eben die Massengräber graben, die dann einfach davon berichtet haben, dass sie mehr oder minder, wenn nicht gesehen, dann gehört haben, wie die Leute erschossen wurden. Ja, dass sie gesehen haben, dass den Leuten, das muss man dazu sagen, ne, wir werden später über die Leugnung des Ganzen reden. Teilweise wird es ja so getan, als wären da irgendwie Leute während Kampfhandlungen umgekommen, aber wenn Leute während Kampfhandlungen umkommen, dann haben sie in der Regel nicht gefesselte Hände. Auch das bestätigen serbische Zeugen. Und du hast es ja gesagt, dann hat man das Ganze versucht zu vertuschen und hat sozusagen die sterblichen Überreste der Opfer auch gut über die ganze Gegend verteilt. Was das für die Angehörigen bedeutet, da hören wir jetzt auch nochmal Selma.
Mein Großvater wurde 2007 gefunden, soweit ich mich erinnern kann. Es wurde halt nicht ein ganzes Skelett gefunden, er wurde in mehreren Massengräbern gefunden. Bei meinem Onkel wurde halt, wie ich weiß, der Torso und der Oberkörper gefunden und ein Teil eines Beines, der Rest wurde noch nicht gefunden, aber wir haben ihn trotzdem beigesetzt, weil der größte Teil seines Körpers ja sozusagen gefunden wurde. Bei einem anderen Onkel von mir fehlt noch immer jede Spur.
Ja, dazu weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll.
Da haben sie einfach die Leute auch so verscharrt, und zwar in der Art und Weise, dass man sie halt noch nicht einmal mehr richtig beerdigen kann, wenn man sie denn findet, sondern es sind halt dann einfach nur noch im wahrsten Sinne des Wortes Reste von Überresten, die den Familien bleiben, um sie beizusetzen. Ja, also das hier, was wir jetzt alles hier erzählt haben, ist übrigens eine extrem knappe Zusammenfassung immer noch dessen, was sich da eigentlich abgespielt hat. Ja, und mit den gräuslichen Details, wie sich diese Erschießungen abgespielt haben, haben wir ja noch gar nicht angefangen, und wer weiß, ob wir das überhaupt hier machen sollten. Denn wir wollen hier erstmal einen Überblick geben. Zum Überblick gehört jetzt auch, dass wir darüber reden, wie inzwischen mit diesem Massaker umgegangen wird.
Ich erzähle das jetzt mal nicht so wissenschaftlich, sondern einfach, wie ich das vor Ort erlebe. Ich kenne die Ecke ja ganz gut, ich war schon öfter in Srebrenica, und zwar nicht nur
um über die trauerlichen Feierlichkeiten zu berichten, sondern das ist eben die Region, aus der meine Familie kommt. Also das waren, ich war da als Kind manchmal auf Konzerten oder ja, was heißt als Kind, als Jugendlicher manchmal auf Konzerten oder so. Ich weiß noch, dass ich 2014 oder 15 war es, von Svornik aus nach Potocari gefahren bin zur Gedenkveranstaltung. Und dann kam ich abends zurück und habe gesagt, ich war in Srebrenica und die Leute meinen, hä, was hast du denn da gemacht? Und das war vielleicht gar nicht mal böse gemeint, sondern es findet nicht statt. Also, dass es da eine Gedenkveranstaltung gibt, das wissen die meisten bosnischen Serben an dem Tag wahrscheinlich nicht, weil die Fernsehsender, die sie schauen, auch nicht darüber berichten. Die Zeitungen, die sie lesen, nicht groß darüber berichten. Und wenn sie es tun, dann oft in einer sehr unangenehmen Art und Weise, um ehrlich zu sein. Also, es ist eine Mischung aus vor allem Relativierung. Ist sehr weit verbreitet, also sehr oft hört man, ja, die Verbrechen waren sehr schlimm, aber es gab ja auch Verbrechen an Serben und dann versucht man so eine Äquidistanz herzustellen, zu sagen, das ist ja irgendwie gleich. Das ist sehr, sehr weit verbreitet, auch leider unter eher liberal gesinnten, okayen Leuten eigentlich. Und was es aber trotzdem gibt, ist natürlich noch eine Leugnung. Also niemand würde sich hinstellen und sagen, da ist im Juli 95 nichts passiert. Man würde aber die Ausmaße leugnen und sagen, nein, das war eigentlich viel weniger und man will uns hier nur schlecht machen. Und das Dritte ist tatsächlich, dass es im kollektiven Gedächtnis nicht so sehr verankert ist, wie es das an einem Ort sein sollte, in dem dieses Massaker vor 25 Jahren stattgefunden hat.
Das ist sehr spannend, was du beschreibst, ne? Weil es klingt ein bisschen so, als wäre dieses Leugnen ja zum einen irgendwie da in dieser bosnisch-serbischen Community oder das Relativieren und Leugnen in den Mainstream übergegangen. Und da habe ich Emir Suljagic was dazu gefragt. Und seine Antwort fand ich ganz interessant.
Wir haben es im Augenblick ja nicht mit einem Prozess oder einzelnen Akten des Leugnens zu tun. Es geht hier um eine Kultur des Leugnens. In Serbien hat die Leugnung des Genozids Einzug in Witze und in die Folklore gehalten. Und ein dominanter Teil der serbischen Eliten hat das, was sie zwischen 1992 und 1995 in Bosnien getan haben, als Fortsetzung der Unabhängigkeitskriege bzw. der Aufstände gegen das Osmanische Reich vom Anfang des 19. Jahrhunderts begriffen.
Genau, diese Folklore. Es gibt ja auch dieses Videomaterial, in dem Ratko Mladic in Srebrenica einmarschiert und dann quasi sagt, nach 500 Jahren türkischer Herrschaft gebe ich diese Stadt dem serbischen Volk zurück. Also wirklich diese Idee, dass, okay, vielleicht war es ein schlimmes Verbrechen und so, aber im Grunde war es gerechtfertigt, weil wir uns unser eigenes Territorium zurückgeholt haben, dass die Türken uns vor 500 Jahren, schieß mich tot, genommen haben. Dieses Narrativ ist leider sehr stark, immer noch.
Es hält ja da zwei Komponenten. Auf der einen Seite das Othering zu sagen, ja, die Bosniaken, die gehören eigentlich nicht nach Bosnien, sondern das ist unser Land, ne? Und zum anderen das Ganze als Befreiungskampf verkaufen, als Fortsetzung der nationalen Erhebung im 19. Jahrhundert. Das ist ganz interessant, weil ich in dem Buch nachgelesen habe, es gibt ja mehrere Rechtfertigungsgeschichten, also Narrative seitens der bosnischen Serben. Das eine wäre, und das fand ich ganz interessant, zu Beginn ist in den Ansprachen und Direktiven von Ratko Mladic werden die Truppen der Bosniaken in Srebrenica nämlich noch als Ustascha-Banden bezeichnet, ganz bezeichnenderweise. Das ändert sich dann irgendwann zu islamistischen Kämpfern, beziehungsweise irgendwann nur noch zu den Türken. Ja, also da gibt's, darüber könnte man eine eigene Sendung machen, was das an Rechtfertigungsnarrativen gab. Aber das andere, was er hier sagt, ist ja, ist es Folklore, ist es Mainstream, es ist schon, ja, also wir hatten mal eingespielt, was serbische jugendliche Fußballfans in Stuttgart gesungen haben, als Serbien, glaube ich, gegen die Schweiz damals bei der WM unentschieden gespielt hat. Erinnerst du dich noch?
Nee.
Noš Žica Srebrenica.
Ah, Noš Žica Srebrenica, natürlich ein, oh Gott, nee, jetzt, ich versuche nicht zynisch zu sein. Messerdraht Srebrenica, ein ja. Lied, in dem Völkermord verherrlicht wird. Ja.
Interessant, ne? Auf der einen Seite irgendwie sagen, nein, ein Völkermord hat es nicht gegeben, aber auf der anderen Seite ist ziemlich geil finden, dass es ihn gab. Also es ist, da darf ich jetzt doch nochmal zynisch werden. Ne? Also das ist das, was er meint, das ist in den Witz, das ist in die Folklore übergegangen. Aber abgesehen davon gibt es ja auch noch eine institutionelle Ebene von der Leugnung dieses Völkermords.
Genau. Es gibt hier, ich glaube, da muss man ein bisschen einen Unterschied zwischen der Republika Srpska und Serbien als Serbien selbst. In der Republika Srpska ist es üblich, dass Milorad Dodik, der ja, mächtige Mann der serbischen Teilentität, sich hinstellt und die Opferzahlen runterrechnet und halt sagt, dass da sei überhaupt nichts Besonderes passiert. Er leugnet nicht, dass da Menschen getötet wurden, aber er sagt halt, es war im Verlauf des Krieges keine Singularität, es war nichts Besonderes, es war halt Krieg. Manchmal geht er in so eine sehr komische Richtung. Er sagt nicht offen, dass das eine gute Sache war, so weit geht er nicht, aber es ist schon teilweise, also es geht schon in Richtung einer Glorifizierung und eines sehr starken Rechtfertigungsnarrativs, was Srebrenica angeht. Im offiziellen Serbien ist das ein bisschen anders. Also inzwischen auch Aleksandar Vučić selber hat ja Srebrenica besucht, der Präsident. Geschichte für sich, ich will jetzt gar nicht so viel über ihn reden. Und auch die Premierministerin Ana Brnabić hat gesagt, naja, es ist sehr schlimm, was da passiert ist. Es ist das Schlimmste, was das serbische Volk irgendwie seit weiß nicht wann gemacht hat. Aber es wird halt gesagt, es ist kein Genozid. Also der Begriff Genozid auch in Serbien, der Begriff Völkermord, auch wieder bei auch teilweise bei eher liberal gesinnten vernünftigen Leuten, der wird abgelehnt von einem allergrößten Teil der Bevölkerung und von der offiziellen Politik in Serbien, weil man, glaube ich, ja, aus verschiedenen Gründen, einerseits ist es natürlich eine Leugnung des Genozids, es ist aber auch so ein bisschen die Idee, dass man sagt, also uns wurde jahrhundertelang Unrecht angetan und wir sind nicht Opfer eines Genozids und jetzt sind wir die, die den Genozid verüben, jetzt sind wir die Bösen, das ist etwas, was viele einfach nicht anerkennen wollen. Dazu sind viele einfach nicht bereit.
Wir könnten uns vielleicht nochmal angucken, was ist denn eigentlich nach Definition ein Völkermord?
Naja, also laut dem Völkerstrafrecht ist Völkermord durch die Absicht gekennzeichnet, in direkter oder indirekter Weise, Zitat, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solches ganz oder teilweise zu zerstören. Und das ist für die bosniakische Bevölkerung in Srebrenica, das hat das Gericht entschieden, das hat das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag entschieden, dass das zutrifft.
Meine persönliche Meinung ist ja, ich verstehe gar nicht, warum man das eigentlich diskutiert, denn es ist ja in den Befehlen festgehalten, in den Ansprachen von Karadzic und Mladic ist es festgehalten, dass da das Ziel war, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, denen das Leben in einer bestimmten Region unmöglich zu machen. Und dass Mord, also Gewalt und Mord das adäquate Mittel dazu waren, ist ebenso bestätigt und beabsichtigt gewesen. Und wenn irgendjemand sagen wollte, okay, das war ein Massaker und kein Völkermord, weil das an sich irgendwie so lokal begrenzt ist und in Klammern nur 8000 Menschen ermordet wurden, dann ist er erstens ein absolutes zynisches Arschloch. Aber abgesehen davon lässt er halt vollkommen außen vor, was in den 3,5 Jahren vorher passiert ist und dass da eine ganze Region, nämlich Ostbosnien, ethnisch gesäubert wurde. Und zwar eine, die vorher mehrheitlich muslimisch bevölkert war. Also wenn da irgendjemand sagt, okay, das da war kein Völkermord, dann weiß ich auch nicht mehr, welche Definition von Völkermord eigentlich irgendwo noch greifen soll.
Ja, nee, du hast absolut recht. Und ich glaube, man stört sich an den Begriff, weil man beim Begriff Völkermord denkt man an den Zweiten Weltkrieg, an den Holocaust und sagt dann nein. Das ist nicht ganz so schlimm, deswegen kann es kein Genozid sein, aber man muss verstehen, dass das Gericht hat es so entschieden und es passt auch schon in die Definition eines Völkermords rein.
Man muss, glaube ich, da auch einfach eine Diskussion verstehen, es gibt auch andere Genozide als die Shoah. Und die Shoah ist nicht einfach nur ein Genozid gewesen. Das ist ja, wenn man so argumentiert, indirekt ist das schon wieder eine Shoah. Naja, Relativierung will ich jetzt nicht sagen, aber irgendwie hat man da den Begriff auch schon allein nicht verstanden, was die Shoah geschichtlich so besonders macht. Dass es nicht einfach ein in Klammern einfacher Völkermord ist. Aber gut, das ist nochmal eine andere Diskussion. Eine Sache, die wir besprechen sollten, ist, was diese Leugnung ja auch strategisch bedeutet irgendwie. Oder beziehungsweise, warum diese Leugnung heute noch so wichtig ist.
Die Leugnung ist natürlich für die Republika Srpska, für die Politiker in der serbischen Teilentität, der bosnisch-serbischen Teilentität, absolut zentral, weil das die Grundlage dafür ist, dass sie eine Berechtigung haben, dort zu sein, dort zu regieren und dort ihren Landesteil zu haben und immer wieder damit drohen, sich abzuspalten. Denn wenn sie anerkennen würden, wir haben schlimmste Verbrechen begangen und wir haben hier nur eine Bevölkerungsmehrheit in diesen Orten. Srebrenica ist noch relativ gemischt, aber am Drinatal sieht es ganz anders aus, seitdem fast gar keine Musliminnen und Muslime mehr. Wenn sie anerkennen würden, okay, wir haben schlimmste Verbrechen begangen, dann würde das bedeuten, dass ihre Teilentität ja auf Völkermord basiert und damit eigentlich nicht wirklich eine Daseinsberechtigung hat, zumindest keine wirkliche Legitimität. Und das können sie natürlich nicht anerkennen. Und deswegen müssen sie sagen, ja, vielleicht sind hier und da Verbrechen passiert, aber im Grunde, es war eben Krieg und die einen wurden vertrieben und die anderen etc. pp. Weil wenn sie sagen würden, ja, okay, da ist ein Völkermord passiert, dann würde das heißen, aha,
unsere gesamte Teilentität hier basiert also auf einem Völkermord. Eher schwierig.
Und das habe ich mal Emil Suljagic gefragt, welche Mechanismen da eigentlich bei der Neugung greifen. Und der hat mir da auch wieder eine interessante Antwort gegeben, die wir hier auch nochmal kurz einspielen.
Negiranje genocida je integralni dio počinjenja genocida. Dakle, negiranje ti je bilo...
Die Leugnung ist integraler Bestandteil des Genozids. Die Leugnung war ja schon genauso stark, wenn nicht gar stärker in den Tagen nach dem Fall Srebrenicas. Es ist unmöglich, eine Gruppe Menschen oder sagen wir Gemeinschaft zu finden, die eine andere Gemeinschaft tötet und dies dann zugibt. Das ist fast unmöglich. Nicht fast, das ist gänzlich unmöglich. Wenn wegen nichts anderem, dann wegen dieses grundlegenden individuell-psychologischen Mechanismus, das wir gerne noch in den Spiegel sehen können wollen.
Eine sehr einfache Erklärung davon, aber was er gesagt hat, ist ja ganz wichtig. Ne? Die Leugnung dieser Tat ist Bestandteil der Tat. Das muss man einfach dazu sagen. Zu sagen, es ist kein Völkermord, ist Bestandteil eben dieses Völkermords, der dann wiederum die Basis bildet. Man muss es halt sagen, auf dem diese Teilentität Bosniens, die Republika Srpska, verfasst ist.
Du brauchst ja keinen Staat auf und sagst, wir sind übrigens die Bösen, ist jetzt halt so Pech gehabt. Nee, du brauchst natürlich ein anderes Narrativ, um das zu rechtfertigen.
In einem gewissen Maße kannst du ja diese Motivation der Republika Srpska und eines Milorad Dodik ja irgendwie nachvollziehen, ne? Also was zumindest er damit erreichen will. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist, dass das ja auch im Westen tatsächlich stattfindet. Handke, ich möchte diesen Mann jetzt nicht nochmal erwähnen in dieser Sendung, aber ich muss es. Er ist ja nur das prominenteste und gerade absolut präsenteste Beispiel, das es dafür gibt. Aber wie viele Leute gibt es, die heute noch sagen, irgendwie, ja, Srebrenica, ob das wirklich so schlimm war? Oder noch schlimmer, die sagen, Srebrenica, ja, aber Gewalt gab es ja auf beiden Seiten.
Ich verstehe nicht, warum. Also ich verstehe nicht, woher diese Idee kommt, dass man das relativieren muss. Warum machen Leute das? Also ist das so eine Idee, okay, der Westen ist immer böse und deswegen stellen wir uns jetzt auf die Seite der bosnischen Serben oder was ist die Idee? Ich meine, wir haben, wie gesagt, in der Handke-Folge schon darüber ausreichend geredet, aber ich muss bis heute sagen, also ich verstehe dieses Bedürfnis nicht, sich auf die Seite von Völkermördern zu stellen. Das ist einfach richtig merkwürdig und ich kann intellektuell nicht fassen, warum das Leute tun. Ich kann es intellektuell bis zu einem gewissen Grad fassen bei Menschen, die dort leben müssen in dieser Situation. Aber warum Leute aus dem Westen das machen, das habe ich wirklich, also ich komme da echt, keine Ahnung.
Ja, warum müssen sie es machen? Ein Teil hast du ja schon gesagt, auf der einen Seite, um das eigene Selbstbild irgendwie aufrechtzuerhalten, denn wir hatten es in der Folge über die Linke. Ich meine, Teile der deutschen Linken können es offensichtlich bis heute nicht zugeben, dass sie sich in den 1990ern mit den falschen Leuten solidarisiert haben. Und dann kann man natürlich auch nicht zugeben, dass es da irgendwie einen Völkermord gegeben hat, den eben diese Leute mitzuverantworten haben. Mitzuverantworten, um es auch mal ganz klar zu sagen, hat ihn auch Milosevic, denn der hat diese Leute unterstützt. Ja? Auch wenn er wahrscheinlich nicht den Befehl gegeben hat, da die Menschen umzubringen, sondern mitzuverantworten hat er es trotzdem. Das ist der eine Teil. Der andere Teil, muss man aber sagen, ist eben dass die Opfer einfach ein doppeltes Othering erfahren. Einmal als erstes ist das ja dieser Konflikt zwischen diesen uralten Balkanstämmen, die sich schon immer gehasst haben, ja, und wer weiß, wer da wem was angetan hat und ob das überhaupt so stimmt, ja. Und das andere ist, sagen wir es mal ganz offen, es sind einfach 8000 Muslime getötet worden. Wären das 8000 Christen, würden wir über anderes, ganz anders drüber reden. Aber es sind Muslime und ja, Europa, dass Europa mal zugibt, dass das größte Verbrechen nach Ende des Zweiten Weltkriegs nicht irgendwie von Muslimen begangen wurde, sondern an Muslimen, damit hat man heute, das auszusprechen, immer noch ein großes Problem. Und ich glaube, eine Sache ist einfach diese Wahrnehmung, als ob dieses Srebrenica, ja, als ob das so ein singulärer Punkt wäre. Wir hatten es ja, ja. Und deshalb haben wir so viel Wert jetzt auch in dieser Sendung drum gelegt, irgendwie die ganze Vorgeschichte zu erzählen. Denn es gibt ein Problem, wenn man das irgendwie als ein singuläres Massaker versteht und nicht als Teil einer größeren Kampagne zur Ausmerzung einer gesamten Bevölkerungsgruppe, dann sieht man da was falsch. Und warum, das erklärt uns jetzt auch nochmal Emir.
Kad sve svedeš na Srebrenicu, onda postoji, dakle, iz istog razloga je, dakle...
Wenn du alles auf Srebrenica reduzierst, dann ist das so, als würdest du den gesamten Holocaust auf Auschwitz reduzieren. Wenn Auschwitz der gesamte Holocaust wäre, dann tragen die normalen Deutschen, Polen, Franzosen, Belarussen, Litauer, Letten keine Verantwortung für das, was sich außerhalb oder abseits von Auschwitz abgespielt hat. Dabei sind während des Holocaust mehr Juden außerhalb von Auschwitz ermordet worden als in Auschwitz. Wir reden von den Gaskammern, aber Millionen von Menschen sind durch Gewehrkugeln ermordet worden. Von Babyn Yar in der Ukraine bis weiter. Wenn du jetzt alles, was in in Bosnien geschehen ist, auf Srebrenica reduzierst, dann ist das nur ein Massaker, das irgendwo in irgendeinem Teil Bosniens passiert ist, von dem niemand etwas wusste. Genauso einfach, wie man bei Auschwitz immer sagen konnte, dass man davon nichts gewusst hat.
Bevor wir zu dieser Aussage jetzt kommen, möchte ich gleich mal ein paar Hörer hinweisen, die jetzt schon wieder Schnappatmung kriegen. Nein, das hier war keine Gleichsetzung von Shoah und dem Völkermord von Srebrenica. Ich möchte darum bitten, da hier nochmal gleich genau hinzuhören. Was Emil hier macht, ist zu sagen, wenn man so argumentiert, wie manche Leute es bei Srebrenica tun, dann soll man sich mal klar machen, wenn man die gleiche Figur sozusagen auf den Shoah anwenden würde, was das bedeuten würde. Das ist keine Gleichsetzung. Und wer was anderes behauptet, hat nicht zugehört.
Was er ja sagen möchte, ist, dass Teil eines größeren Unterfangs war und es nicht dieses eine Massaker an diesem einen Ort war und dass es eben nicht nur irgendwie ein paar Dutzend Männer waren, die 8000 andere Männer umgebracht haben, wo du sagen könntest, oh, es gibt hier ein paar Böse. Nein, reden hier über die systematische Vertreibung und Ermordung der bosniakischen Bevölkerung aus weiten Teilen Bosnien und Herzegowinas. Und das hat eben nicht nur in Srebrenica stattgefunden, nicht nur mit ein paar Dutzend Tätern, die geschossen haben, sondern das hat in einem Umfang stattgefunden, der, wenn man ihn sich eingesteht, eigentlich sehr, sehr viele Männer ab einem gewissen Alter, die heute in der Region leben, fragen müssen, was sie eigentlich damals getan haben. Und das möchte man vielleicht nicht. Und deswegen ist es manchmal angenehmer zu sagen, ja, es gab hier und da schlimme Verbrechen. Ein paar haben sich schuldig gemacht, aber der Großteil wusste es nicht. Der Großteil war natürlich unschuldig.
Ja, und eine Frage, die mich seit 25 Jahren beschäftigt und ich glaube so ziemlich jeden, der diese Thematik hat, umtreibt, mich wahrscheinlich auch, ist nicht die Frage, wieso kam es zu diesem Genozid? Ja? Also die Motivation der Verantwortlichen, die haben wir jetzt ausgiebig erläutert. Die Frage ist, wieso dachten die eigentlich, dass sie damit durchkommen? Also wieso dachten sie, dass sie das entweder so machen können, dass die Weltöffentlichkeit das erstmal nicht registriert oder es keine Konsequenzen haben würde.
Im Juli 1995, mitten in Europa.
Und genau diese Frage habe ich auch Emir Suljagic gestellt.
Sie haben ja schon die 3,5 Jahre davor Muslime getötet. Wenn sich einer von ihnen tatsächlich hingesetzt und nachgedacht hat, wovon ich ausgehe, hätte er eigentlich nur zu folgendem Schluss kommen können. Schau, wir haben bislang schon 100.000 von ihnen getötet und niemand hat auch nur den kleinen Finger bewegt. Wenn wir jetzt noch 10.000 töten, wird das nichts ändern. Und vergiss nicht, die Welt hat nicht auf Srebrenica reagiert. Das NATO-Bombardement der serbischen Stellungen begann erst nach dem zweiten Makale-Massaker in Sarajevo im August 1995. Srebrenica lag da schon einen Monat zurück. Und Radovan Karadžić, Ratko Mladić, wer auch immer diesen Genozid mit ihnen geplant hat, hatten in diesem Moment recht. Die Welt wird nichts unternehmen, wenn wir jetzt 10.000 Muslime umbringen, nachdem wir bereits 100.000 umgebracht haben.
Das, was Emir sagt, ist unglaublich bitter, aber er hat recht. Und wie gesagt, wir haben heute viel zu wenig über die Rolle der Vereinten Nationen gesprochen. Aber sie haben es getan, weil sie dachten, dass sie damit durchkommen. Und sie hatten Grund zu der Annahme, dass sie damit durchkommen, weil sie ja schon 3,5 Jahre lang damit durchgekommen sind.
In Gesprächen, wenn diese Frage aufkommt, habe ich manchmal, und entschuldigt, wenn ich jetzt auch nochmal zynisch werde, dann sage ich manchmal nur, ja, warum denn nicht? Weil genau darum geht's. Also 3,5 Jahre konnten sie mit Massakern wie in Visegrad, mit sonst was, mit allem, was sie machen wollten, sind sie durchgekommen. Und natürlich, wir hatten es auch gesagt, sie haben ja auch getestet, ob die UN reagiert. Ja? Und die UN war nicht in der Lage, irgendetwas zu unternehmen. Das war ihnen einfach egal. Für sie war das tatsächlich irgendwie jetzt nur noch ein etwas größeres Massaker als die sie vorher schon zu verantworten hatten. Ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll.
Dazu kann man auch nicht mehr viel sagen. Das war jetzt, ich glaube, wir sind dann am Ende unserer Folge zu Srebrenica.
Ja.
Und mir fällt da jetzt auch nichts Gutes ein, was man hier noch am Ende sagen kann.
Vielleicht muss uns ja auch dazu nichts mehr einfallen, Christo. Und das Beste wird an dieser Stelle sein, wenn wir einfach nochmal Selma sprechen lassen. Vielleicht auch stellvertretend für diejenigen, die nicht mehr sprechen können.
Das ist, glaube ich, was die meisten Leute hier nicht verstehen können. Das waren Menschen, die wir kannten. Das waren nicht irgendwelche Fremden. Das waren unsere Nachbarn, unsere Freunde. Hin und wieder waren es Familienmitglieder. Und das ist das Schlimme. Das ist der größte Verrat überhaupt. Es würde, glaube ich, nicht so wehtun und nicht so schmerzlich für uns alle sein, wenn es irgendwelche, eine fremde Macht gewesen wäre, aus irgendeinem entfernten Land oder sowas, die uns attackiert hätte. Da wäre es nicht so schlimm. Das können wir dann leichter verarbeiten. Aber dadurch, dass es halt unsere eigenen Leute waren, weil ich sehe sie als unsere eigenen Leute, das sind keine Fremden.
Liebe Mitstreiterin, wie ihr mitbekommen habt, war das die vielleicht unlustigste Folge, die Neues vom Baller Balkan aufgenommen hat. Aus gutem Anlass. Wir hoffen, ihr habt einiges lernen können über Srebrenica und warum man zu Recht von einem Völkermord redet und von nichts anderem. Das Interview mit Semajaric werden wir nochmal in Gänze veröffentlichen. Ansonsten unser Appell, hört vor allen Dingen denjenigen zu, die das Ganze durchlitten und überlebt haben. Wir werden entsprechende Links und Hinweise auf unseren Social Media Accounts und auf unserer Homepage setzen. Viel mehr bleibt uns dann auch nicht zu sagen, außer noch einmal vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Passt auf euch auf. Bis bald.